Ja, lasst uns beten, dass der Herr uns Gnade schenkt im Hören und Predigen seines Wortes. Herr, unser Gott, wir kommen an diesen Tag des Herrn vor dein heiliges Angesicht und tun dein Wort auf, um darin deine Stimme zu hören. So beten wir, dass du uns darin segnen möchtest, dass es nicht Menschenwort ist, dass wir hören und vergessen, sondern dass wir darin deine Stimme hören, wie du zu uns redest. Gib Gnade, dein Wort klar und lauter zu verkündigen und es gut zu erklären, sodass wir es verstehen und begreifen. Aber Herr, wir bitten vor allem darum, dass du uns die Ohren und Herzen auftust, dass dieses Wort in unserem Leben Erneuerung wirkt, dass wir mehr in das Bild Christi umgestaltet werden, dass wir mehr erkennen, wer wir sind und wer du bist und wer wir sind vor dir. Herr, wir bitten dich, lass uns das Werk deines Geistes durch dein Wort in unserem Leben erfahren, an diesem Morgen hier in der Verkündigung deines Wortes, und segne uns darin. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie eines unserer Kinder vor ein paar Jahren mal eine ganz irrige Vorstellung über den Postboten entwickelt hat. Denn ab und zu brachte dieser nette Postbote ja nicht nur Briefe, sondern auch mal das eine oder andere Päckchen. Da hat man was bestellt oder hat auch Post gekriegt von lieben Verwandten oder Freunden, die einem was geschickt haben. Und damals war eines unserer Kinder ganz fest davon überzeugt, dass dieser Postbote total nett ist, weil der immer so schöne Sachen bringt und uns so schöne Sachen schenkt. Und das klingt für uns vielleicht ganz lustig, ja, weil wir durchschauen das, aber so ein Kind hat es nicht sofort verstanden. Da kommt der Postbote und bringt sowas Schönes und immer so Kästchen dabei mal und dann packt es aus und ist was drin, was einem Freude macht. Wie gesagt, für ein Kind ist in solchen Zusammenhängen vielleicht nicht immer leicht zu durchschauen, und wir schmunzeln und lächeln und können uns das so vorstellen. Das ist eine leichte kindliche Naivität. Und ich erzähle das hier nicht ohne Grund. Denn es gab bereits in der frühen Kirche Gläubige, die hatten ein ganz ähnliches Problem. Die hatten nämlich damals nicht richtig verstanden, dass Gottes Engel nur dienende Boten sind. Ganz ähnlich wie der Postbote kommen Engel eben nicht im eigenen Auftrag, sondern als Gesandte, als Boten Gottes und nicht in eigener Sache. Und dann haben manche angefangen, dass sie Engel verehrt haben. Lesen wir im Kolosserbrief zum Beispiel. Und haben dabei übersehen, dass Engel eine solche Verehrung überhaupt nicht zusteht. Und dann denken wir, naja, vielleicht waren das nur irgendwelche ganz wirren Leute, die das nicht so ganz verstanden haben oder die einfach schlecht belehrt waren. Aber nein, wir finden das ja auch in der Heiligen Schrift, dass selbst der Apostel Johannes einmal vor einem Engel anbetend niederfällt. Das lesen wir im letzten Buch der Bibel, in Kapitel 22 der Offenbarung, ab Vers 8. Dort heißt es: Ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah, und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er, also der Engel, spricht zu mir: Siehe, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte des Buches bewahren. Bete Gott an. Also wir sollten nicht zu schnell denken, das kann uns ja gar nicht passieren, das ist vielleicht etwas, was weit weg ist. Wir sehen, selbst der Apostel Johannes ist hier auf einen Irrweg geraten in diesem Moment, wo er vor diesem Engel steht, beziehungsweise vor ihm niederfällt und denkt, er könnte ihn anbeten. Und die Empfänger des Hebräerbriefes, die standen offenbar in einer ganz ähnlichen Gefahr. Und so kommt der Hebräerbriefschreiber, nachdem er zunächst Gottes überragendes Wirken durch den Sohn beschrieben hat, auf den Sohn selbst zu sprechen. Und mit 7 Zitaten aus der Heiligen Schrift beweist er dann, dass Jesus Christus der alles über alles erhabene Sohn Gottes ist und eben weit erhaben ist über die Engel. Wir lesen das im ersten Kapitel des Hebräerbriefs, und ich lese einfach nochmal das ganze Kapitel für uns vor. Lasst uns auf diese 14 Verse aus Gottes Wort hören, und wir werden sie dann ab Vers 4 nochmal eingehender betrachten. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein? Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und von den Engeln spricht er zwar, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen. Du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst derer Willen, die das Heil erben sollen? Lass uns diesen herrlichen Schriftabschnitt, in dem uns heute Jesus Christus in seiner göttlichen Erhabenheit vorgestellt wird, in drei Schritten näher betrachten. Für uns ist es immer wieder wichtig, dass wir auch diesen Blick auf Christus richten und ihn in seiner Person betrachten, als den, der er ist. Und das wollen wir tun hier in diesem Abschnitt ab Vers 4 bis Vers 14 und das in drei Schritten miteinander betrachten, die ich überschrieben habe. Der alles, über alles erhabene Sohn Gottes ist erstens Weltenerbe, Vers 4 bis 6, zweitens Weltenschöpfer, Vers 7 bis 12 und drittens Weltenherrscher, Vers 13 und 14. Der über alles erhabene Sohn Gottes ist erstens Weltenerbe. Jesus Christus ist der Einzigartige, Eingeborene, Erstgeborene, wie es hier heißt in Vers 6, der ungeschaffene, ewige Sohn Gottes. Jesus Christus allein ist Gottes Sohn. Nur er ist Sohn Gottes. Das wird in Vers 4 bis 6 ganz besonders betont. Achtet einmal darauf. Er ist nun um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich werde ihn zum Vater und er wird mir zum Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Nun, wer seine Bibel aufmerksam liest, der fragt sich jetzt vielleicht, ja, da gibt es aber doch auch Stellen in der Bibel, in der es von anderen Söhnen Gottes die Rede. Denk beispielsweise an das Buch Hiob. Dort heißt es, dass die Söhne Gottes sich vor dem Herrn einfanden, im ersten und im zweiten Kapitel. Dort ist ja gerade eigentlich von den Engeln die Rede und sie werden dort Söhne Gottes genannt. Aber auch die Gläubigen, auch wir, wir finden uns in der Heiligen Schrift mit dieser Bezeichnung Kinder Gottes wieder, oder auch in Galater Kapitel 4, Vers 6 heißt es, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also sind ja auch wir Gläubige Kinder Gottes, und wenn Gott unser Vater ist, bin ich auch ein Sohn Gottes. Wir sprechen ja Gott als Vater an. Und hat uns nicht gerade Jesus gelehrt, Gott als unseren Vater im Himmel anzubeten? Wie lässt sich das jetzt hier erklären, dass Jesus diesen Titel Sohn Gottes in einer ganz einzigartigen Weise hat? Und das ist ja offensichtlich, was hier so betont wird. Weil der Schreiber sagt hier ja, kein Engel hat jemals diese Ehre erfahren, sondern nur Jesus. Er ist dieser einzigartige Sohn Gottes. Nun, zum einen sehen wir, dieser Titel ist etwas Einzigartiges, er ist in Einzahl und das finden wir sonst nirgends. Sonst ist öfter mal von den Söhnen Gottes die Rede vielleicht. Das heißt öfter, ist nicht sehr oft, aber ab und zu mal. Aber auch da sehen wir einen ganz grundsätzlichen Unterschied. Denn die Engel werden Söhne Gottes genannt, weil Gott sie dazu erschaffen hat. Und wir dürfen uns Kinder Gottes nennen, weil Gott uns adoptiert hat als seine Kinder. Aber Jesus Christus, er ist der ewige Sohn Gottes. Er wurde weder erschaffen, noch von Gott adoptiert. Er war immer schon Gottes Sohn. Und als eine Person dieser göttlichen Dreieinigkeit ist er von Ewigkeit her vom Vater gezeugt. Und seine Sohnschaft ist daher einzigartig. Keiner wird jemals in dieser Weise Sohn Gottes sein, wie Jesus Christus Sohn Gottes ist. Einzigartig, der eingeborene, erstgeborene, ungeschaffene, ewige Sohn Gottes. Und in diesem Sinne ist Jesus Christus allein Gottes Sohn. Und in diesem Sinne ist nur er Sohn Gottes und kein anderer. Mit anderen Worten, Jesus Christus wurde nicht zum Sohn Gottes, sondern er ist in einzigartiger Weise von Ewigkeit her Gottes Sohn. Und damit ist Christus über alle Menschen, über alle Geschöpfe, aber eben auch über alle Engel erhoben. Und das ist das, was hier so klar und deutlich betont wird. Er ist von Ewigkeit her Gottes Sohn. Eine Person der Dreieinigkeit, in der Gott ihn vor Ewigkeit als seinen Sohn gezeugt hat. Wie immer wir uns das vorstellen müssen, wir können es uns wahrscheinlich nicht wirklich vorstellen, aber dieser ewige Sohn Gottes ist einzigartig in dieser Stellung als Sohn. Und das wird dann auch ganz klar daran deutlich, dass er von den Engeln angebetet wird. In Vers 6, wenn er aber den Erstgeborenen in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Jesus Christus ist der über alles erhabene Sohn Gottes. Und vor ihm fallen die Engel nieder und beten ihn an. Gerade vorhin hatte ich das zitiert, wie Johannes vor dem Engel niederfällt und der Engel sagt, tu es nicht. Und lass uns mal darüber nachdenken, wer darf rechtmäßig angebetet werden? Es gibt nur einen, der rechtmäßig angebetet werden darf, nämlich Gott selbst. Und wir lesen hier, dass die Engel vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Denn dieser Sohn, der Mensch wurde, ist höher als die Engel. Er ist derselbe Gott, den die Engel schon immer anbeten. Und es wäre die größte Sünde und eine Verletzung von Gottes Grundordnung, irgendjemand oder irgendetwas anzubeten als Gott allein. Wenn daher Gott selbst den Engeln befiehlt, dass sie den Sohn anbeten sollen, dann muss auch der Sohn Gott sein. Und einen kleinen Einblick in diese Anbetung des Sohnes Gottes durch die Engel dürfen wir dann im letzten Buch der Bibel nehmen, in Offenbarung Kapitel 5, in Vers 11 und 12. Da zieht Johannes und schreibt dort, ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und den Lobpreis. Die Engel, wie sie Christus, das Lamm im Himmel anbeten. Und somit ist klar, Jesus Christus ist als ewiger Sohn Gottes über alles erhaben. Ihm gebührt die Verehrung, auch durch die Engel. Er darf angebetet werden. Ja, er muss und er soll angebetet werden, weil er Gott ist. Aber was zeichnet ihn nun als Sohn Gottes durch diesen Titel besonders aus? Was beinhaltet dieser Titel Sohn Gottes? Wenn ich es hier richtig verstehe, dann geht es hier in diesem Abschnitt vor allem darum, dass Jesus der rechtmäßige Erbe ist. Er, der über alles erhabene Sohn Gottes, ist der Weltenerbe. In Vers 2 lesen wir bereits, dass er der Erbe aller Dinge ist. Und in Vers 4, dass er einen vorzüglicheren Namen als die Engel ererbt hat. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Was gibt es hier zu erben? Wir haben Gott den Vater und Gott den Sohn, zwei Personen in der Dreieinigkeit Gottes und Jesus, der Sohn, als Erbe des Vaters. Wie haben wir uns das vorzustellen? Nun, es geht hier offenkundig um die Übertragung der königlichen Erbschaft. Ein König, der seine Regentschaft eben auf den erstgeborenen Sohn überträgt und damit ihm das Königtum überträgt und der Sohn, der vom Vater das Königtum erbt. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass in diesem Fall der Vater nicht tot sein muss. Ganz im Gegenteil. Wenn wir genau hinsehen, ist es meistens auch so gewesen, dass es eben nicht so ist, sondern dass der Vater auch in den irdischen Königreichen noch zu Lebzeiten seinem Sohn die Regentschaft und das königliche Erbe übertragen hat. Denkt nur mal an David, der König Salomo zum König ernennt, in einer Zeit, als er noch lebt. Er ist nicht tot. Und das ist auch in unserer Zeit, wo es ab und zu Königtümer gibt, in einigen Regentschaften auch durchaus üblich. Denkt an letztes Jahr, dort wurde in Holland Wilhelm Alexander zum König und die Königin Beatrix hat abgedankt und ihren Sohn zum König gemacht. Und er ist der königliche Erbe, sie lebt immer noch. Das heißt, diese königliche Erbschaft ist nicht mit Tod des Vorgängers verbunden. Und das ist hier auch ganz klar vor Augen. Gott überträgt seinem Sohn, dem Erstgeborenen, dieses königliche Erbe. Der Sohn Gottes erbt Gottes Königreich. Ja, was hat Gott jetzt seinem Sohn zu vererben? In Vers 6 ist hier von dem Erdkreis die Rede. Was ist damit jetzt gemeint? Wenn wir nun noch ein bisschen weiter nach vorne gucken, in Kapitel 2, Vers 5, denke ich, kriegen wir einen Hinweis darauf, worum es hier wohl geht. Denn dort heißt es, nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Wir hatten vorhin in der Lehrstunde schon etwas über diese persönliche Eschatologie gehört, über die Endzeitlehre. Und ich denke, wir werden später vielleicht auch mal in einer weiteren Lehrstunde etwas hören über diese Endzeit in dieser Hinsicht. Es geht hier um diesen zukünftigen Erdkreis, um den neuen Himmel und die neue Erde, die neue Schöpfung, die Gott seinem Sohn als Erbteil übertragen hat. Und dieses neue von der Sünde, diese neue von der Sünde befreite Schöpfung, diese ewige Herrlichkeit ist das Erbe des Vaters für den Sohn, das er durch sein Sühnopfer erworben hat. Und so sehen wir hier den Sohn Gottes, diesen über alles erhabenen Sohn Gottes, dass er der Weltenerbe ist, eben auch dieser künftigen Herrlichkeit. Aber nicht erst im Blick auf die kommende Welt erweist sich der Sohn Gottes als über alles erhaben, auch hinsichtlich der gegenwärtigen Schöpfung ist er über alles erhaben. Das ist der zweite Punkt. Der über alles erhabene Sohn Gottes ist Weltenschöpfer. Das lesen wir hier in den Versen 7 bis 12. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten, und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden, du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Wer hat die Welt geschaffen? Wer hat Himmel und Erde gemacht? Die Heilige Schrift lässt hier keinen Zweifel drüber aufkommen. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wir hatten das schon in den ersten Versen gelesen. In Vers 2 heißt es von dem Sohn, dass er durch den er auch die Welten gemacht hat. Und in Vers 3, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Wir lesen es im Johannesevangelium in den ersten drei Versen. Wir hatten vor kurzem eine Predigt dazu gehört. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und da geht es um das Wort, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und schließlich in Kolosser 1, Vers 16, auch dazu durften wir vor einiger Zeit eine Predigt hören. Denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und schließlich hier in Vers 10. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Christus, der Sohn Gottes, hat diese Welt geschaffen, den Himmel und die Erde, mit allem, was darin lebt. Und das ist das einhellige biblische Zeugnis, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, der Schöpfer und Erhalter der gesamten Schöpfung ist. Der über alles erhabene Sohn Gottes ist Weltenschöpfer. Er hat diese Welt erschaffen und er erhält diese Welt. Und damit hebt sich der Sohn Gottes ebenfalls von den Engeln ab. Denn die Engel sind ein Teil der Schöpfung. Nicht der sichtbaren materiellen Schöpfung, aber der geistlichen Welt, die Gott auch erschaffen hat. Wenn es da heißt Himmel und Erde, dann ist mit dem Himmel diese geistliche Welt gemeint, in der eben auch die Engel leben. Die Engel sind von Christus geschaffene Wesen. Er hat sie erschaffen. Und als solch geschaffene Wesen sind sie wandelbar. In Vers 7 lesen wir hier von den Engeln. Von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Die Ausleger diskutieren viel darüber, wie dieser Vers genau zu deuten ist, aber eines ist hier sehr klar. Und darum scheint es dem Schreiber hier zu gehen. Wind und Feuer sind sehr veränderlich. Schwierig fassbare Gestalt. Es ist nicht beständig, es ist nicht der Fels in der Brandung, sondern es ist eben Wind und Feuer. Und du guckst dir das an und du weißt nicht, wo es anfängt und wo es aufhört, und dann ist es schon wieder anders. Und das kennzeichnet Engel als Geschöpfe Gottes. Sie sind sehr unstet, sehr veränderlich, wandelbar. Sie sind eben Geschöpfe und nicht der Schöpfer selbst. Und so ist auch die gesamte Schöpfung, auch die sichtbare materielle Schöpfung, in der wir leben, unstet, veränderlich, wandelbar. Und anders als die Engel ist die materielle Schöpfung darüber hinaus auch noch vergänglich. In Vers 11 und 12 lesen wir davon: Sie werden untergehen, also diese Welt, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Diese Welt besteht nicht für immer. Wer von euch schon mal in einem Museum war, wo es auch irgendwie so Möbel gibt vielleicht, die nicht restauriert worden sind, der hat sehr schnell festgestellt, da stehen immer ganz doll Schildchen, bitte nicht draufsetzen, nicht berühren. Denn wenn man so ein altes Stück Stoff hat, so ein Polsterstoff, der vielleicht schon Jahrhunderte alt ist, der wird sehr schnell brüchig und löchrig, und wenn man sich da nur draufsetzt, geht er schon kaputt. Stoffe veralten. Stoffe werden löchrig, werden brüchig. Und früher oder später muss sich jeder irgendwann von seinen alten Klamotten auch mal trennen. Und davon ist hier die Rede, von diesem alten Mantel. Und so ist die Schöpfung, so ist diese Welt, diese materielle Welt. Sie wird eines Tages wie so ein altes Stück Stoff einfach beiseite geräumt, weil sie eben kaputt ist. Vergänglich. Und sie wird am jüngsten Tag beseitigt werden und ersetzt werden durch etwas Neues. Diesen geschaffenen, diesen unsteten, wandelbaren Engeln und dieser vergänglichen, materiellen Schöpfung steht nun andererseits der über alles erhabene Sohn Gottes gegenüber. Er ist ewig, er ist unwandelbar und er bleibt unveränderlich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört noch einmal auf diese Verse und hört, wie dort der Sohn beschrieben wird, eben im Gegensatz zu diesen Engeln, diesen veränderlichen Wesen und zu dieser vergänglichen Welt. Von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber, sein Thron, Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie einen Gewand und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Seht ihr, wie Christus, wie der Sohn Gottes hier als dieser ewige, unwandelbare Sohn uns vor Augen gestellt wird, ganz im Gegensatz zu dieser vergänglichen Welt und den wandelbaren Engeln? Kein Geschöpf, ja auch kein geschaffener Engel ist auch nur annähernd dem ewigen, unwandelbaren Sohn Gottes gleich. Und wenn wir dann noch ganz genau hingucken, vielleicht haben wir es überlesen, aber wenn wir hier genau hingucken, dann fällt uns hier sogar auf, dass in diesem Abschnitt Jesus Christus so ganz selbstverständlich wie nebenbei von Gott, dem Vater, selbst als Gott angesprochen wird. Guckt mit hinein hier in Vers 8. Von dem Sohn aber, sagt Gott, der Vater, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Zweimal spricht hier Gott der Vater seinen Sohn selbst als Gott an. Mit anderen Worten, der Sohn ist Gott. Und Jesus Christus wird hier unbestreitbar vom Vater selbst als Gott angesprochen. Das ist eine der herausragendsten und unwiderlegbaren und überzeugendsten Proklamationen der Göttlichkeit Christi. Und als Gott ist Jesus Christus unbestreitbar, der über alles erhabene Sohn Gottes. Der über alles erhabene Sohn Gottes ist der Weltenerbe und der ewige, unwandelbare Weltenschöpfer. Jesus Christus ist Gott. Und als solchem steht ihm allein schließlich auch die Herrschaft über alles zu. Das ist das Dritte. Der über alles erhabene Sohn ist Weltenherrscher. In Versen 13 und 14. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben werden? Jesus Christus regiert zur Rechten Gottes im Himmel. Er sitzt auf dem Thron Gottes neben dem Vater als Mitregent. Luther kommentiert hierzu sehr, sehr einfühlsam und treffend: Setze dich zu meiner Rechten. Das heißt ja mit einem Wort hochgehoben und zum herrlichen König gesetzt. Nicht über das Schloss zu Jerusalem, noch Kaisertum zu Babylon, Rom oder Konstantinopel oder dem ganzen Erdboden, auch nicht über den Himmel, Sterne und das All, was man mit den Augen sehen kann, sondern noch viel höher und weiter. Setze dich, spricht er, neben mich, auf den hohen Stuhl, da ich sitze, und sei mir gleich. Denn das heißt, neben ihm sitzen, nicht zu den Füßen, sondern zur Rechten. Das ist in dieselbe Majestät und Gewalt, die da die göttliche Gewalt ist. In diese Ehrenstellung hat Gott seinen Sohn eingesetzt. Als Mitregent auf dem Thron, neben ihm, gleichberechtigt zu seiner Rechten. Dieser über alles erhabene Sohn Gottes ist der Weltenherrscher, der über alles regiert. Jesus Christus regiert neben Gott auf dem Thron. Und auch das hebt ihn von den Engeln ab. Die Engel sind nämlich keine Regenten, keine Herrscher, sondern Diener, wie es hier in Vers 14 heißt. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen? Christus regiert und die Engel sind seine Diener, seine Boten, die in seinem Auftrag im Reich wirken und dienen und mitwirken. Aber er ist der König, er regiert. Und seht, wozu Christus seine Diener sendet. Er sendet sie zum Dienst für die Erben des Heils. Für uns, die er erlöst hat. Er, der König auf dem Thron, sendet seine dienstbaren Geister, die Engel, um uns zu helfen. Das ist ein trostreiches Wort. Calvin bemerkt dazu: Aus dieser Stelle schöpfen die Gläubigen großen Trost, indem sie vernehmen, dass die himmlischen Heerscharen ihnen als Helfer beigegeben seien zur Sorge für ihr Heil. Denn es ist kein geringes Pfand der göttlichen Liebe gegen uns, wenn um unsertwillen jene Unverdrossenen in der Arbeit stehen. Daraus fließt auch eine besondere Glaubensstärkung. Unser Heil, das mit solchen Wachen umgeben ist, ist außer Gefahr. Aufs Beste trifft Gott Vorsorge für unsere Schwachheit, indem er uns solche Beistände gibt, die mit uns dem Satan widerstehen und auf jede Weise zu unserem Schutz sich bemühen. Aber dieser Wohltat würdigt er im Besonderen seine Auserwählten. Sollen daher die Engel uns zugehören, so müssen auch wir Glieder Christi sein. Welch ein trostreiches Wort, dass Gott seine Engel aussendet, um seinen Heiligen, um seinen Erwählten, um seinen Erlösten zu dienen. Halten wir also fest: Der über alles erhabene Sohn Gottes, er ist der Erbe, er ist der Schöpfer und er ist der Herrscher in dieser Welt. Was können wir daraus lernen, aus diesem Abschnitt, den wir heute gelesen haben? Ich möchte drei Dinge herausgreifen, die wir vielleicht besonders mitnehmen sollten. Das erste: Die Heilige Schrift ist das Beweismittel für den Glauben. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir hier eigentlich eine Sammlung von 7 Schriftzitaten haben. Vielleicht liest sich der Text für uns deshalb auch so ein bisschen holprig, denn das ist ja nicht, was der Schreiber sich so ausgedacht hat, sondern er zitiert. Zitiert, zitiert, zitiert. 7-mal aus der Heiligen Schrift. Und wie wichtig das ist und wie grundlegend für unseren Glauben, haben wir schon in den ersten 2 Versen hier betrachtet. Und später im Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 12 heißt es: Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und hier in diesem Schriftabschnitt finden wir ein ganz treffendes Beispiel dafür. Mit 7 Zitaten aus der Heiligen Schrift belegt der Schreiber des Hebräerbriefs, dass Jesus Christus der über alles erhabene Sohn Gottes, ja Gott selbst ist. Und damit ist die Debatte eigentlich zu Ende. Ihr müsst es erkennen, es steht in der Heiligen Schrift geschrieben. Dort steht es, so ist es. Jesus Christus ist der einzigartige Sohn Gottes. Er ist der Erbe Gottes. Er ist der Schöpfer. Er ist der Herrscher. Wir müssen es auch tun, in Fragen des Glaubens, stets in der Heiligen Schrift nach Antworten suchen. Und nur die Antworten, die wir dort finden, sind für uns dann auch maßgeblich und bindend. Und wenn ihr unser Glaubensbekenntnis ansieht, wenn ihr unsere Katechismen ansieht, wenn ihr unsere Gemeindeordnung ansieht, ihr seht, das ist, was wir versuchen. Wir wollen, dass Gottes Wort als einzige Grundlage auch hier Geltung hat. Das ist ein Prinzip, das uns hier sehr am Herzen liegt. Wenn wir uns die Zitate, die hier zitiert werden, dann noch etwas genauer ansehen, ich habe mir das jetzt ein bisschen gespart, bei manchen Bibeln steht es vielleicht dabei, aber dann seht ihr es sehr schnell. Von diesen 7 Zitaten sind wenigstens 5 bis 6, bei dem einen ist nicht so ganz sicher, aber wenigstens 5 bis 6 Zitate aus einem Buch der Bibel, nämlich aus den Psalmen. Es sind Psalmzitate. Die Psalmen sind Gottes Wort. Aber sie sind auch der Liedschatz der Gemeinde Gottes im Alten und Neuen Bund. Mit anderen Worten, der Schreiber zitiert hier Gottes Wort aus ihrem biblisch inspirierten Liederbuch. Und ich weiß gar nicht, wie wir uns das so vorstellen müssen, aber ich stelle mir das so vor, dass die ersten Leser, die das so gehört haben, die haben diese Verse gehört und denen ging dann vielleicht gleich noch die Melodie mit durch den Kopf, ja, weil sie das kannten. Ja, das haben wir schon oft gesungen im Gottesdienst, das haben wir gesungen zu Hause. Wir kennen diese Verse, ja klar, das wären in unseren Liedern. Und da finden wir sicher auch ein ganz praktisches Beispiel hier dafür, was wir im Kolosserbrief lesen, in Kapitel 3, Vers 16, wo es heißt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, mit aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Lasst uns, liebe Geschwister, darauf Acht haben, dass wir in unseren Liedern, was wir da singen, dass das, was wir da singen, Gottes Wort entspricht. Und das wird uns helfen, dass wir im Glauben wachsen. Und ich glaube, wir behalten uns gerade die Dinge leichter, die wir auch singen. Und wie gut ist es da, wenn wir biblische Wahrheiten singen, die uns dann den Tag über so begleiten. Das darf dann auch schon mal ein Ohrwurm sein, ja, das einen den Tag über so begleitet. Wenn es ein gutes Lied ist, ein biblisch begründetes Lied ist, oder ein Psalm, dann haben wir Gottes Wort im Herzen, das uns hier bewegt. Und so kam das wohl bei den ersten Hörern an. Da klang eine Melodie nach der anderen an. Ein Lied nach dem anderen. Ah ja, stimmt. Das haben wir so gesungen. Halten wir also fest. Allein die Schrift ist die autoritative Grundlage in allen Glaubens- und Lebensfragen. Und es hilft uns, wenn wir diese Schrift im Herzen tragen, wenn wir biblische Texte und Inhalte singen und unseren Glauben danach formen lassen. Ein zweites, was wir hier lernen können, ist, Engel sind Dienstboten Gottes. Wir erfahren hier auch einiges über Engel in unserem Text heute. Wir erfahren vor allen Dingen, was sie nicht sind und welche Aufgabe sie nicht haben. Denn im Grunde geht es hier mehr um den über alles erhabenen Sohn Gottes, wie er über die Engel erhaben ist. Aber gerade in Vers 14 erfahren wir doch, dass Christus auf dem Thron seine Engel als dienstbare Geister für seine Gemeinde aussendet. Wir haben einige Beispiele in der Heiligen Schrift, wo wir das auch beschrieben finden, erwähnt finden. Denken wir nur mal an Apostelgeschichte 12, wo Petrus im Gefängnis sitzt und der Engel kommt und holt ihn raus. Da hat Gott einen seiner Boten gesandt und hat ihn rausgebracht. Das war sicherlich etwas Besonderes, etwas Spektakuläres. In vielen Gelegenheiten wird es wahrscheinlich nicht weiter wahrgenommen. Und Gott hat es doch getan. Wir stellen unschwer fest, dass Engel eben nicht im Mittelpunkt stehen. Gerade auch wenn wir dieses 12. Kapitel lesen, da geht es dann hinterher nicht mehr um den Engel, der Petrus aus dem Gefängnis geholt hat. Aber er hat es getan. Gott hat ihn dazu gebraucht. Aber diese Engel sind eben Diener Gottes. Nun haben wir Menschen ab und zu die Neigung, in den Dienern Gottes mehr zu sehen, als recht ist. Ich glaube, wir haben weniger die Neigung, jetzt Engel zu verehren. Das ist uns, glaube ich, eher etwas bisschen fremd. Aber hier und da stehen wir vielleicht auch mal in der Gefahr, andere Diener Gottes, so Pastoren oder Bibellehrer oder Prediger, auf eine ganz falsche Art und Weise wertzuschätzen. Auf eine überhöhte Art und Weise wertzuschätzen, sodass sie eigentlich zwischen Christus und uns treten. Auch das kann sehr gefährlich sein. Denn auch Pastoren können sich irren, auch gute Bibellehrer können sich irren. Gerade in dem Schriftabschnitt, den wir hier vor uns haben, hatte ich ein sehr eindrückliches Beispiel vor Augen. Da ist ein sehr geachteter, renommierter, bibeltreuer Bibellehrer, der hier einen sehr guten Kommentar geschrieben hat, den ich gern verwendet habe. Der schreibt gerade an dieser Stelle, er kann sich an keinen Schriftabschnitt erinnern, auf den er noch mehr Zeit verwendet hat. Und doch kommt er an einer Stelle hier sehr klar auf eine völlig falsche Auslegung, den mittlerweile selbst widerrufen hat, weil er gemerkt hat, es war falsch. Aber man hätte ihm blind folgen können und geht auf einen Irrweg. Nur weil der Ausleger sowieso geschrieben hat oder gesagt hat, muss es noch nicht richtig sein. Nur weil der Pastor XY diesen oder jenen Rat gegeben hat, muss er nicht richtig sein. Wir sind auch auf Gottes Wort gewiesen. Wir sind auch auf die Schrift gewiesen. Und darüber hinaus haben wir keine Autorität. Hüten wir uns davor, Diener Gottes, seines Engel, seines Menschen zu überhöhen. Sie sind eben nur Diener und Boten Gottes und mitunter auch fehlbar. Denken wir nochmal an das Beispiel von den Postboten, das ich ja eingangs erzählt hatte. Als Boten Gottes kommen wir als Diener eben im Auftrag Gottes und nicht in eigener Mission. Wir bringen nicht unser eigenes Zeug zum Leuten, sondern wir bringen Gottes Wort. Und solange wir das tun, sind wir auch wahre Diener Gottes. Und dieser Dienst sollte stets Christus verherrlichen und nicht die Diener selbst. Aber lasst uns auf der anderen Seite dem Herrn auch dafür danken, dass er seine Engel aufbietet, um uns zu helfen und zu schützen. Das bekommen wir gewöhnlich wahrscheinlich gar nicht mit. Aber Gott wacht auf diese Weise ganz liebevoll über uns. Sehr verborgen. Auch das ist uns ein Vorbild. Wir kennen wenige Namen von Engeln und schon gar nicht welche, die uns vielleicht geholfen haben. So sollen die Diener Gottes sein. Vergesst, wer hier gepredigt hat und merkt euch, was in Gottes Wort steht und was ihr verstanden habt. Diener Gottes. Aber als drittes und letztes, vielleicht das Wichtigste aus diesem Abschnitt, lasst uns mitnehmen, Jesus Christus allein. Wir sollten aus diesem Abschnitt mitnehmen, dass Jesus Christus, der über alles Erhabene Sohn Gottes ist, er ist der Weltenerbe, der Weltenschöpfer, der Weltenregent. Jesus Christus ist Gott. Und darum geht es hier dem Schreiber in diesem Kapitel. Er will alles beiseite räumen und beiseite schaffen, was uns irgendwie den Blick auf Christus verstellen kann. Und damals waren es eben Engel oder die Vorstellung von Engeln, die den Leuten in den Weg getreten sind. Und er schiebt das beiseite und versucht den Blick frei zu machen für Christus. Christus, den Erben, den Schöpfer und den Regenten. Und er schiebt so den Vorhang beiseite, dass wir den Sohn Gottes auf dem Thron zur Rechten Gottes sitzen sehen. Und in dieser Hinsicht sollten auch wir wie die Engel vor Christus niederfallen und ihn anbeten. Er ist der ewige, unwandelbare Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Herr der Herren und König der Könige. Jesus Christus ist Gott selbst auf dem Thron. Würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Möge dieser Text uns in die Anbetung leiten, dass wir vor Christus niederfallen, als unseren Herrn und Erlöser, der sich so liebevoll um uns kümmert. Lasst ihn uns anbeten. Herr, wir staunen darüber, was du für ein wunderbarer Gott bist. Du bist der Herr der Herren. Du hast diese Welt ins Dasein gerufen. Du erhältst diese Welt, aber du regierst auch jetzt, heute, in aller Herrlichkeit neben dem Vater auf dem Thron. Du kümmerst dich um die Deinen. Du sendest deine Boten zu unserer Hilfe, zu unserem Schutz. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen, so bist du in deiner Barmherzigkeit um uns her. Wir preisen dich dafür. Wir beten dich an als unseren Erlöser, als unseren Heiland, der du uns mit dem Vater versöhnt hast. Und fallen vor dir nieder als unseren König und Herrn. Und bitten dich, Herr, fülle unsere Herzen mit Glauben, mit Hingabe, dass wir dir noch mehr dienen und dir nachfolgen, dass wir selbst dabei zurücktreten und dich verherrlichen. Möge dein Name gelobt und gepriesen sein. Amen.